Einmal im Uhrzeigersinn durch Guatemala. Die Reise geht weiter. Und damit herzlich willkommen zu dieser Episode von Kompass und Kaffee. Ich bin Corinna und nehme dich heute mit auf die Reise. Es geht weiter. Herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Guatemala-Rundreise. In Teil 1 ging es los in Guatemala-Stadt, von dort aus nach Süden Richtung Antigua und El Paredón. Eine Mischung aus Vulkanwanderungen, Schildkröten, Beachlife und Surfen. Wenn du Teil 1 der Guatemala-Reise noch nicht gehört hast, dann hol das doch gerne nach. Ist aber auch überhaupt kein Problem, wenn du hier einsteigst, denn es ist zwar eine Rundreise, man kann sich aber natürlich auch für einzelne Orte in Guatemala entscheiden oder die Route anders angehen, als ich das getan habe, oder sich einfach ein bisschen inspirieren lassen und sich das anhören, was einen gerade am meisten interessiert. Der eigentlich perfekt gelegene nächste Stopp bei einer Guatemala-Rundreise von Antigua aus ist der Lago de Atitlán. Ein wirklich riesengroßer, ich würde es mal eher Bergsee bezeichnen, der liegt nämlich auf ungefähr 1500 Meter und füllt einen Krater eines ehemaligen Vulkanausbruchs aus. Umgeben ist der See von drei Vulkanen, die auch alle so auf 3000 bis 3500 Meter liegen und die sich natürlich ganz wunderbar bewandern lassen. Alternativ lädt der See natürlich auch zum Baden und für Wassersport ein, aber auch für Kulinarik ist gesorgt. Und am See leben auch noch ein paar indigene Maya-Völker, die man besuchen kann. Hier möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass das alles respektvoll zu tun ist. Ich selbst aber habe den Lago de Atitlán, also den Atitlánsee, nicht besucht, weil ich zum Zeitpunkt meiner Reise noch in Deutschland in der Nähe von zwei wunderschönen Seen gelebt habe und mir gedacht habe, naja, da muss ich mir nicht nochmal einen See angucken. Was ich im Nachgang von anderen Reisen gehört hat, hat mich zweifeln lassen, ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Auch die Bilder, die ich dann gesehen habe, es sieht wirklich wunderschön aus. Mehr kann ich zu dem See aber leider auch nicht erzählen, weil ich selbst nicht dort war. Wie ging also meine Reise weiter? Episode 1 oder Teil 1 der Guatemala-Rundreise endete ja nach meiner großen Vulkanwanderung. Ich bin also in meiner Unterkunft, ich hatte ja die Wäsche noch im Waschsalon und habe dort auf meinen Nachtbus gewartet, der mich an den nächsten Ort bringen sollte. Ich habe dort also noch meine Taschen sortiert und habe mit meinen Mitreisenden dort gewartet. Das waren noch eine Gruppe von drei jungen Frauen und auch noch ein junger Mann, und wir alle haben da unten in diesem Aufenthaltsraum gewartet, bis die Reise endlich weiterging. Zu meiner Überraschung waren es auch wirklich nur wir, also nur diese kleine Gruppe, die in den Bus gefahren ist. Es war auch mehr ein Van als ein Bus, also so ein kleiner Van. Die drei jungen Frauen haben hinten in der allerletzten Dreierreihe Platz genommen, der junge Mann war ganz vorne beim Fahrer auf dem Zweiersitz und ich hatte tatsächlich die mittlere Reihe mit drei Plätzen für mich ganz alleine. Ist natürlich perfekt für eine Fahrt über Nacht, denn ich wollte mir ja zum einen eine Übernachtung sparen und zum anderen natürlich die Zeit gut nutzen, denn es sind einige Stunden bis zu meinem nächsten Ziel. Es sollte nämlich gehen nach Semucchampay beziehungsweise erstmal nach Lanquín. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe, wo man aber auch einfach eine bessere Infrastruktur hat, um eben dort eine Unterkunft zu finden, Restaurants, Märkte und so weiter. Wenn man sich jetzt mal die Karte Guatemalas anguckt, dann ist das ja ein, ich sag mal, Querstreifen in Zentralamerika. Und Guatemala Stadt, wo ich ja meine Reise begonnen habe, liegt schon eher im südlicheren Teil. Ich bin dann ja noch weiter südlicher gefahren. Der Lago de Atitlán liegt dann eher südwestlich. Wenn wir uns aber mal angucken, wo Lanquín liegt, dann ist das schon wieder eher nördlich von Guatemala Stadt, also wirklich eher ja, in der Mitte, zentral in der Mitte des Landes. Das heißt, es ist schon wirklich sehr, sehr großer Schritt dann nochmal in die andere Richtung. Und das sieht man auch. Also Lankin ist sehr, sehr grün und eben eher von Dschungel und Regenwald umgeben. Dort herrscht auch eher tropisch feuchtes Klima. Das heißt, es ist sehr heiß, es regnet viel und die Atmosphäre ist natürlich nochmal ein ja richtig krasser Unterschied zu den beiden Orten, die ich oder wir eben im ersten Teil der Guatemala-Rundreise bereist haben. Und das zeigt auch nochmal, wie vielfältig das Land ist. Also dort hat man eben durch den vielen Regen einfach eine sehr, sehr üppige Vegetation, Flüsse und Wasserlandschaften. Wir fünf waren wir, also in unserem kleinen Van mit dem Fahrer unterwegs und haben uns eben auf genau das gefreut. Wir sind die ganze Nacht durchgefahren. Ich glaube, wir haben auch alle geschlafen. Also auch ich bin sehr schnell weg gewesen. So ein leichtes Rückeln von dem Van hat uns alle dann doch sehr schnell in den Schlaf gewiegt. Und wir sind auch sehr, sehr viel früher angekommen, als das ursprünglich geplant war. Also richtig, richtig früh. Ich war morgens um 6 oder so da und geplant war eigentlich um 8. Also ich will nicht wissen, wie viel Gas der Fahrer gegeben hat, aber anscheinend ordentlich. Und so sind wir dann alle unseres Weges gegangen. Ich hatte mir so eine kleine Hütte über Airbnb gebucht. Das funktioniert, wie gesagt, in Guatemala sehr, sehr gut. Es gibt aber auch klassische Hotels oder Hostels. Also in Antigua war ich im Hostel. Die sind da wirklich sehr modern, sehr gut ausgestattet, sehr, sehr sauber. Und es gibt natürlich auch immer die Option, ein Einzelzimmer im Hostel zu buchen. Das finde ich immer eine gute Möglichkeit, wenn man Privatsphäre haben möchte, aber trotzdem mit anderen in Kontakt kommen möchte. Es gibt aber auch klassische Dormzimmer. Ich war meistens in einem Airbnb, manchmal auch im Hostel, hatte aber auch vor allem in Guatemala Stadt mir ein richtiges Hotel gegönnt. Also da findet auf jeden Fall jeder etwas nach seinem Geschmack. Und so stand ich dann da, morgens um 6, irgendwo in einem kleinen Dorf, umgeben von Dschungel und Grün. Und ich liebe Dschungel. Also auch in Thailand mochte ich die ganze Dschungelgegend so, so gern. Und auch Wasser mag ich sehr gern. Also diese Kombination aus Grün und wenn alles so lebt, das macht irgendwas mit mir. Ich habe mich also direkt wohlgefühlt und bin dann mit meinen Rucksäcken zu meiner Unterkunft gelaufen. Also der Ort ist wirklich nicht groß. Man kann dort eigentlich alles gut zu Fuß erledigen. Das Problem war nur, dass die eigentliche Ankunft ja sehr viel später geplant war und ich da eben morgens um 6 da stand und bei meinem Airbnb einfach niemand da war. Ich bin also erstmal durch das ganze Gelände dort gelaufen, gab eben auch eine große Outdoor-Area, durch die es sehr, sehr warm war. Es ist eben typisch, dass man offene bzw. Outdoor-Bereiche hat, die zwar überdacht sind, aber halt keine Außenmauern, also die nicht fest verschlossen sind, sondern es ist alles sehr, sehr naturverbunden. Also gerade bei dem Klima bietet sich das an, heiß, feucht, das heißt, man hat einen Sonnenschutz, man hat einen Regenschutz, aber halt trotzdem einen schönen Durchzug. Es gab also wie eine Art Speisesaal, aber auch so Chill-Out-Areas, ein Pool. Konnte auch erkennen, dass es wohl eine Bar gibt, die dann einfach nur so vorne zugeklappt war. Aber es war halt niemand da. Ich habe dort also ein bisschen gewartet, bis ich da doch bemerkt wurde und dann auch schon in meine Hütte konnte. Das heißt, es gab einfach dort verschiedene kleine Hütten, dann eben jeweils mit Schlafzimmer und Badezimmer und eigener kleiner Terrasse, wo man sich entspannen konnte. Wie das Airbnb dort genau hieß, weiß ich gar nicht mehr. Ich würde es tatsächlich aber auch nicht unbedingt empfehlen. Also es war jetzt nicht schlecht, aber man hat dort natürlich die typischen Probleme, die das Klima mit sich bringt. Das heißt, ich hatte auch ein bisschen Schimmel im Zimmer. Die Feuchtigkeit ist einfach da. Wenn man da, ich sag mal, eine einfache Bauweise hat, wird das einfach immer zum Problem. Ich hatte zwar auch eine Klimaanlage mit im Zimmer, bin da aber auch sehr vorsichtig, weil ich da doch sehr schnell krank werde. Aber für meinen Zweck hat es vollkommen gereicht. Und ich hatte ja sowieso vor, die Umgebung zu erkunden und wollte einfach einen schönen Ort haben, und einen Rückzugsort haben. Und dafür war das vollkommen okay, dass ich die nächsten Tage dann doch sehr viel mehr in dieser Hütte verbringen werde als geplant. Das wusste ich da natürlich noch nicht. Mein doch sehr empfindlicher Magen war einfach von den Lebensmitteln oder vielleicht auch von der Anstrengung der Vortage nicht so begeistert und hat mich erstmal niedergestreckt. Das heißt, den eigentlichen Grund, weswegen ich nach Lankin gefahren bin, habe ich leider nie besuchen können. Simuk Champey wird beschrieben als ein spektakuläres Naturhighlight, bestehend aus verschiedenen oder eben mehreren so terrassenförmigen Naturpools und eben Flussverbindungen. Und das ganz Besondere ist eben auch, dass ein Teil des Flusses unterirdisch in einer Höhle weiterfließt. Die Wassertiefe liegt ungefähr immer so auf 1 bis 3 Meter und ist eben umgeben von diesem Dschungel und Grün und dieser üppigen Vegetation. Diese Höhle, durch die eben der Fluss hindurch geht, ist aber begehbar. Das heißt, es wird angeboten, dass man dann eben mit einer Kerze ausgestattet unterirdisch durch diesen Fluss durch kann und sich da eben treiben lassen kann. Das Gleiche mit diesem Treiben lassen haben sie aber nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das heißt, man kann sich dort eben auch mit so Schwimmreifen, also so großen Reifen, wie man sie vielleicht auch aus der Reifenrutsche kennt, durch die Flüsse und Verzweigungen dort treiben lassen oder eben auch einfach in diesen Naturpools sich entspannen. Drumherum gibt es auch ein paar Aussichtspunkte, wo man dann eben hinwandern kann und es ist wie so ein natürlicher Outdoor-Wasserpark, was ich richtig, richtig cool finde. Aber eben durch meinen Zustand konnte ich da leider nicht hinfahren. Also auch das Wetter hat dann die folgenden Tage nicht so ganz mitgespielt. Und ich habe eben die Tage eher auf meiner Terrasse verbracht. Aber auch das war super, super schön, wenn man sowas mag. Mein Blick ging eben immer auf den Dschungel. Es hat immer ein bisschen geregnet. Und dann hört man natürlich zum einen den Regen und auch wie der Regen auf die Dächer prasselt, aber natürlich auch auf den umliegenden Bäume. Das heißt, man hatte so ein bisschen Sound, wie wenn man sich jetzt so einen Entspannungsregensound anmacht am Handy, um einschlafen zu können oder vielleicht auch reisen, um sich zu entspannen. Nur dass das halt echt war. Das heißt, ich hatte die passenden Bilder, die passende Kulisse und natürlich auch den passenden Geruch dazu. Als es mir dann besser ging, hatte ich dann aber noch ein bisschen Zeit, bevor ich weiter musste oder auch weiter wollte, denn ich wollte ja noch einiges vom Land sehen. Und direkt um Lankin gibt es auch noch ein paar andere Dinge, die man machen und unternehmen kann. Und hier zeigt sich dann auch wieder ein besonderes Bild von Guatemala, nämlich wie gut alles auf die eigene Art organisiert ist und für Reisende es wirklich sehr, sehr einfach macht, das Land zu erkunden. Denn auch dort hat die Unterkunft mit eben lokalen Anbietern für Aktivitäten und Ausflüge zusammengearbeitet. Das heißt, ich konnte dort einfach an die Rezeption gehen und konnte fragen, was man so machen kann und konnte auch von dort aus direkt was buchen. Ich habe mich für eine Kajaktour entschieden, die eben durch diese Flusslandschaft führt und durch diese schöne Natur. Und das war wirklich super easy und auch noch am selben Tag möglich. Und ich wurde auch direkt an meiner Unterkunft eingesammelt. Also auch das ist sehr üblich, dass es dann einfach einen Transport gibt, der dann quasi alle Unterkünfte ansteuert, wo eben jemand was gebucht hat und die Leute dort abholt und auch wieder absetzt. Das heißt, auch für Reisende wie mich, die eben kein Auto oder so gemietet haben, also ich war die meiste Zeit wirklich mit Bus oder einfach öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, macht es halt sehr, sehr easy, auch Dinge zu unternehmen. Und ich wäre nicht ich, hätte ich nicht multifunktionale Teile eingepackt. In dem Fall heißt es, ich stand also am Abholort vor meiner Unterkunft in Bikini mit so einer Badeshort drüber und Sportshirt und auch so einem kleinen Drybag. Also ich habe so einen kleinen Drybag, der passt mein Handy, ein kleiner Geldbeutel und noch so Kleinigkeiten mit rein. Einfach die Dinge, die nicht nass werden soll. Hatte noch einen Rucksack mit und ein Cap auf und war dann bereit für meine Kajaktour. Und dann kam auch schon so ein kleines Tuk-Tuk angetuckelt. Und auf einmal spitzten da drei Gesichter raus. Ich frage mich ja immer wieder, wie in Tuk-Tuk so viele Menschen passen, weil da war ja schon der Fahrer, dann eben die drei und ich sollte da auch noch mit rein. Jetzt kommt aber das wirkliche Highlight an der ganzen Sache, denn ich kannte die drei und die drei, die kannten auch mich. Das waren die drei jungen Frauen, die schon in Antigua mit mir auf den Nachtbus gewartet haben und quasi mit mir nach Lanquin gefahren sind. Und genau die drei haben komplett aus Zufall die gleiche Tour gebucht und wir wurden zusammen abgeholt und haben dann auch die Kajaktour zu viert gemacht. Und ich meine, wir waren in komplett unterschiedlichen Unterkünften. Wir haben eigentlich nie wirklich ein Wort miteinander gesprochen, außer Hallo und Tschüss. Und dann buchen wir einfach genau das Gleiche. Und wir haben es natürlich alle vier mega gefeiert, weil ja, was für ein Zufall einfach. Und hatten da auch richtig, richtig Spaß auf der Kajaktour. Also es war jetzt keine anspruchsvolle Tour, aber halt einfach schön ein paar Stunden durch die Natur übers Wasser paddeln, hatten natürlich noch einen Guide mit dabei und ja, auch für die Leute, die nicht so gut prepared sind, wie ich das war, bekommt man natürlich auch vom Anbieter da nochmal Drybags, wo man seine Wertsachen reinpacken kann und wird natürlich auch mit Schwimmweste und Helm und so weiter ausgestattet. Nach Ende der Tour saßen wir auch noch kurz an so einem kleinen Garten mit Bistro zusammen, wo man sich eben frisch machen konnte, Getränke kaufen konnte und so weiter und sind ein bisschen ins Quatschen gekommen. Und die drei erzählen mir also, dass sie für den Abend noch eine kleine Wanderung in eine Fledermaus-Tropfsteinhöhle geplant haben und ob ich nicht Bock habe mitzukommen. Und das zeigt mir wieder, dass man vorm Alleinereisen eigentlich überhaupt keine Angst haben muss, denn ab dem Moment war ich auf einmal nicht mehr alleine, sondern hatte noch drei junge Frauen, noch ungefähr in meinem Alter an meiner Seite, mit denen ich mich gut verstanden habe und mit denen ich durch die Gegend ziehen konnte, zumindest für ein paar Stationen, was mega, mega cool ist. Gesagt, getan, wir haben also Nummern ausgetauscht und uns dann eben zur vereinbarten Zeit im Dorf getroffen und hatten uns da einen Fahrer organisiert, der uns zu dieser Tropfsteinhöhle bringen sollte. Genau genommen handelt es sich hierbei aber nicht um irgendwie eine kleine Tropfsteinhöhle, sondern um ein ganzes Kalksteinhöhlensystem. Liegt ungefähr einen Kilometer von Lanquin, also von dem Ort, wo eben unsere Unterkunft war, entfernt und ist deswegen sehr, sehr gut erreichbar. Und der Ort, der übersetzt so viel heißt wie die Grotten von Lanquin, ist direkt auf mehreren Ebenen was ganz Besonderes. Also einmal ist er Teil von einem Nationalpark und auch ein geschütztes Naturdenkmal, bietet natürlich auch Lebensraum für viele Tiere, wie eben die Fledermäuse, hat aber auch eine kulturelle Bedeutung, weil das auch ein sehr spiritueller Ort für die indigenen Völker, die dort noch leben, eben ist. Entstanden ist das ganze Höhlensystem über Jahrtausende durch Erosionen, aber auch durch den Fluss Lanquin, der eben auch noch unterirdisch in dieser Höhle entlang fließt. Empfohlen wird für eine Wanderung durch die Grotten, ja, rutschfeste Sohlen, Stirnlampen, Taschenlampen, Kleidung, die nass werden kann oder die eben ja für sportliche Aktivitäten geeignet ist. Wir vier waren so halb gut vorbereitet, aber haben uns gedacht, naja, wird schon klappen. Da stehen wir also noch bei Tageslicht vor dem Eingang der Höhle, der auch schon sehr spektakulär wird. Unser Plan ist es, dass wir eben einmal durch die Höhle oder das ganze Höhlensystem, das eben aus verschiedenen Hallen und verwunschenen Wegen besteht, einmal durchwandern und dann pünktlich zur Dämmerung eben wieder am Eingang sind, damit wir dann die Fledermäuse beobachten können. Wir gehen also rein und merken direkt, oh ja, es ist durchaus rutschig. Die Wege sind zwar ausgebaut und es ist auch ja für eine Höhle oder für ein Höhlensystem relativ viel Licht installiert, aber trotzdem, es ist halt einfach ein Naturelement, beziehungsweise das ganze Höhlensystem ist natürlich den Elementen sehr, sehr stark ausgesetzt. Es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit, da ist trotzdem viel los und das macht sich natürlich bemerkbar. Also die Instandhaltung dort, würde ich sagen, ist für die Region sehr, sehr gut gewesen, aber man musste natürlich schon achten, wo man hintritt, dass man sich nicht stößt. Also es ist jetzt nicht so wie deutsches Niveau, obwohl ich manchmal finde, dass deutsches Niveau auch so ein bisschen übervorsichtig ist, aber das hat natürlich alles seine Gründe und da kann sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Wir sind also rein und waren auch relativ alleine. Also es gibt auch geführte Touren durch die Höhle, da war zum Glück gerade keiner und es waren auch sonst nicht viele andere Alleinentdecker da unterwegs. Gerade der Einstieg ist noch recht gut beschildert, ausgebaut und auch eher großflächig, bietet einige gute Fotospots, die wir natürlich nutzen mussten. Und dann ging es auch weiter und da wurde es für uns auch abenteuerlicher, weil plötzlich stehen wir vor einer Abzweigung und wussten nicht mehr, wohin geht's denn jetzt eigentlich? Wir haben so ein bisschen vorgeguckt und haben uns dann so die erste Route ausgesucht, die sich dann als nicht richtig herausstellte. Das heißt, wir sind da ein bisschen rumgeklettert und gekraxelt und ja, haben dann auch nochmal beweisen können, wie gut wir als Team funktionieren, hatten aber trotzdem eine super, super gute Zeit und konnten eben diese ganzen Formationen bestaunen und auch den Fluss sehen, wie er wirklich unterirdisch sich da durchschlängelt und auch die Geräuschekulisse ist natürlich eine ganz besondere. Also die Akustik in so einer Höhle, wenn man so ein fließendes Gewässer unter sich hat, ist kaum zu beschreiben. Das muss man einfach mal hören. Aber wir hatten ja noch ein Ziel und sind dann eben wieder zurück, um dann eben pünktlich zur Dämmerung vorne zu stehen, um die Tausende, Tausende, Tausende von Fledermäusen zu beobachten, die hier gleich ihren Weg nach außen finden sollten. Auch da natürlich ein bisschen aufpassen. Ich hatte ein Käppi mit dabei. Fledermäuse verfangen sich ja auch ganz gerne in den Haaren. Das war aber da. Also man muss da keine Angst haben, dass die Fledermäuse einen irgendwie ums Gesicht rumfliegen, sondern da war wirklich genug Abstand. Das heißt, ich war mal wieder überausgestattet oder übervorsichtig, aber ja, ich bin da halt immer lieber so als anders. Und ja, da waren wir dann eben noch eine Weile und haben uns das Naturspektakel eben angeguckt, um dann anschließend wieder mit unserem Fahrer zurückzufahren, sind dann noch gemeinsam durchs Dorf geschlendert und waren gemeinsam Abendessen und sind dann glücklich und todmüde ins Bett gefallen. Da meine drei neu gewonnenen mexikanischen Freundinnen und ich das gleiche nächste Ziel hatten, haben wir beschlossen, dass wir zusammen weiterfahren. Für uns ging es nach Flores, was wirklich im Norden des Landes liegt. Wir haben uns also gemeinschaftlich einen Bus und auch die nächste Unterkunft gebucht. Flores ist umgeben von Wasser, von Regenwald, es ist tropisch und ist eben perfekter Ausgangspunkt für verschiedene Ausflüge. Wir hatten vor allem ein Ziel ins Auge gefasst und dieses Ziel liegt ungefähr eine Stunde entfernt. Tikal. Tikal ist einer der größten Maya-Städte der Welt. Aufgrund der Größe, aber auch aufgrund des Klimas ist die ganz klare Empfehlung, dass wenn man einen Tagesausflug von Flores nach Tikal plant, man wirklich sehr, sehr früh losgeht. Das heißt, man kommt morgens mit dem Bus noch vor Sonnenaufgang an. Man kann Tikal alleine erkunden oder man kann sich auch einen Guide buchen. Wir alle vier, also ich und meine drei Freundinnen, haben uns für eine geführte Tour entschieden. Ich in Englisch, die drei in Spanisch. Das heißt, wir sind zwar zusammen hingefahren, haben den Tag aber dann nicht ganz gemeinsam verbracht. Nach Aufteilung der Gruppen kann man sich dann nochmal mit Getränks versorgen. Es gibt eine kurze Einweisung, damit auch jeder weiß, worauf zu achten ist, aber auch, was einen den Tag so erwartet. Stell dir also vor, es ist früh am Morgen, die Sonne ist noch gar nicht aufgegangen. Du bist im Dschungel, es ist feucht, es ist warm und ganz lebendig. Und irgendwo in der Ferne hört man dann so ein tiefes, vibrierendes Brüllen, fast wie ein Motor oder wie ein Donner, aber irgendwie auch nicht. Das sind die Brüllaffen. So beginnt Tikal heute und wer weiß, vielleicht hat sie so auch schon begonnen, als die Maya noch hier gelebt haben. Tikal war, wie gesagt, einer der größten Maya-Städte und damit auch eine der mächtigsten. Das heißt, es war eine Stadt voll mit Tempel, mit Palästen, mit Plätzen, mit Straßen und es sollen so um die 10.000 Menschen dort gelebt haben, was für so eine Kultur von damals ja wirklich sehr, sehr groß ist. Die Maya lebten eine sehr komplexe Kultur und waren eben nicht einfache Bauern, sondern eben auch Astronomen, Mathematiker, Architekten und so weiter. Warum ich das erzähle, ist, weil das eben auch in dem, was heute noch zu sehen ist in Tikal, ganz deutlich spürbar wird. Und trotzdem ist diese Kultur, die so weit entwickelt war und auch so eine enge Beziehung zur Natur hatte, auch wenn es oft als Verbindung zu den Göttern ausgedrückt wurde und auch ausgelebt wurde durch Rituale und so weiter, irgendwann untergegangen. Warum, weiß man nicht so genau. Es soll wohl eher ein schleichender Prozess gewesen sein, vielleicht eine Übernutzung der Natur, der Gegebenheiten. Aber was tatsächlich passiert ist, das weiß man eben nicht. Tikal wurde sehr viel später irgendwann wieder im Dschungel entdeckt. Erst hat man gedacht, da wären ein paar Hügel und erst bei genaueren Hinsehen hat man dann gemerkt, das sind keine Hügel, sondern eher überwachsene Tempel und Paläste. Und auch heute ist es so, dass ein Großteil der ehemaligen Stadt noch gar nicht gefunden wurde und wahrscheinlich noch unter der Erde liegt und in den Wurzeln eingewachsen ist und man eher drauf rumläuft. Aber einiges wurde eben restauriert, wurde gefunden, wurde ausgegraben und das kann man eben heute dort bestaunen und zum Teil auch begehen, wodurch man, wenn man wirklich ganz weit oben steht auf diesen riesigen Gebäuden, wo ich mich wirklich frage, wie das machbar war für Menschen ohne große Maschinen, das zu erbauen, hat man wirklich eine großartige Sicht über das ganze Gelände und auch über den Dschungel. Das diente übrigens auch in der Vergangenheit als Drehort für einen Star Wars Film. Ich weiß nicht mehr genau welchen, aber eben dieser Blick über diesen Dschungel, wo dann aus diesem dichten Wald dann noch die Spitzen von den Palästen rausgucken. Und das alles wurde mir von einem ganz wunderbaren Guide gezeigt und erklärt, der wirklich mit ganz viel Herzblut mit dabei war und der eben auch erzählt hat, dass er schon als kleiner Junge, dass ein Traum von ihm war, dass er einmal in Tikal arbeiten darf und den Menschen die Geschichte eben zeigen darf und das wieder lebendig machen darf. Und das war sehr schön zu sehen und er hat es auch wirklich geschafft, dass man in diese Geschichte und in die Rituale sich reinfühlen konnte, die da eben irgendwann mal stattgefunden hat. Und solche geführten Touren, die verlaufen natürlich oft sehr, sehr ähnlich. Also das Ganze ist natürlich auch, also ganz Tikal ist natürlich jetzt auch wie so ein Rundweg angelegt, der auch beschildert ist. Dementsprechend, ich war in der Englischgruppe, meine drei Mädels waren in der Spanischgruppe, sind wir uns immer mal wieder begegnet. Und dann kam es natürlich darauf an, wo man auch stehen geblieben ist, welche Tiere man vielleicht entdeckt hat. Und die drei haben aber mich immer wieder entdeckt und haben Paparazzi gespielt. Das heißt, ich habe jetzt auch ein paar Fotos, die sind nicht gestellt, sondern die sind echt, weil wenn die drei mich irgendwo gesehen haben, haben sie mich einfach aus der Ferne fotografiert und mir die Bilder natürlich danach gezeigt und auch geschickt. Das werde ich auch auf Instagram stellen. Da gibt es auch einen Kanal zum Podcast, der heißt genau wie der Podcast Kompass und Kaffee. Also schau da auch mal gerne drauf, wenn du da ein paar Bilder und Videos zu Tikal und natürlich auch zu der ganzen Guatemala-Reise sehen willst, also auch zum Teil 1 zu Antigua und zu El Paredón und auch zu jetzt den Orten oder den Themen, die hier in den Teil 2 der Rundreise besprochen wurden, werde ich ein bisschen was auf Instagram hochstellen. Da kann natürlich auch gerne geliked und kommentiert werden. Und nach dem wunderbaren Ausflug nach Tikal ging es am Abend auch wieder zurück für uns alle vier in die Unterkunft. Und dann hieß es auch schon Abschied, denn das war die letzte Station vor der Rückreise für die drei. Aber es war trotzdem schön, zumindest so eine kurze Zeit als Gruppe unterwegs zu sein und sich da auch austauschen zu können, gemeinsam essen zu können und so weiter. Und für mich ging es vom hohen Norden Guatemalas eher so in Richtung Osten, also von Flores aus betrachtet oder Tikal aus betrachtet, so in den, ja, so ostsüdlich, aber von Guatemala Stadt aus betrachtet immer noch sehr nördlich. Also wenn man auf die Karte guckt, eigentlich so schräg rechts runter an den Rio Dulce und nach Livingston. Das gibt's dann aber alles in dem dritten und letzten Teil der Guatemala Rundreise. Und genau auf dieser Busfahrt, auf der Busfahrt zur nächsten Station, da habe ich mich selbst bei was erwischt. Ich habe mich dabei erwischt, wie viel Vorurteil dem Menschen gegenüber eigentlich in mir steckte. Was total absurd ist, wenn man bedenkt, dass ich zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile im Land unterwegs war, eben auch mit den drei jungen Frauen aus Mexiko unterwegs war, wie offen und herzlich ich überall aufgenommen wurde und eigentlich überhaupt gar keinen Anlass hatte, irgendwie schlecht von den Menschen in Guatemala zu denken. Und trotzdem habe ich mich dabei erwischt, wahrscheinlich aufgrund von irgendwelchen Nachrichten oder Reports, die ich im Vorfeld gelesen habe oder aufgrund von dem, was die Menschen aus meinem Umfeld vielleicht zu mir gesagt haben. Also man kennt ja solche Sätze. Sei bloß vorsichtig, die sind alle arm, die wollen dich beklauen. Du bist eine alleinreisende Frau, pass gut auf dich auf, damit du auch wieder nach Hause kommst. Sei bloß wachsam, vertrau niemanden. Das bleibt halt irgendwie alles doch hängen und seht Zweifel. Und genau das ist da bei mir passiert. Das war nicht total offensichtlich für mich und auch nicht irgendwie so ein oberflächlicher Gedanke, sondern irgendwie war das tief in mir drin. Und ja, mir ist schon klar, dass das alles gut gemeint ist und auf Nachrichten hat man auch nicht immer so einen Einfluss. Und es gibt ja auch wirklich Momente, wo man einfach wachsam sein sollte. Und es gibt Dinge, die ich als alleinreisende Frau auch einfach nicht mache aus Sicherheitsgründen und weil ich mich dabei auch nicht so wohl fühle. Und trotzdem habe ich mich aber dabei erwischt, wie ich Menschen gedanklich grundlos verurteilt habe, obwohl ich immer selbst von mir meinte, dass ich so ja nicht bin. Da stand ich also an einer kleinen Werkstatt, weil unser Reisebus eine Panne hatte. Der Fahrer, der Reisebegleiter und die Mitarbeiter von der Werkstatt, ein bisschen fröhlich, arbeiten zusammen, jeder packt mit an. Alles große, starke Männer, die in einer Sprache sprechen, die ich nicht verstehe. Ich spreche ja kein Spanisch. Und der Reisebegleiter entspricht so den äußeren Merkmalen nach jemandem, ja, der einfach oft in den Medien als gewalttätig verkauft wird oder jemanden, der es halt nicht gut mit einem meint. Aber ich stehe da an dieser kleinen Werkstatt und muss auf Toilette. Sehr, sehr doll. Es hilft also nichts. Ich muss fragen auf Englisch, Sprachbarriere und so. Und das ist ja keine normale Raststätte, wo die Gästetoiletten ausgeschildert sind, sondern eben nur eine kleine Werkstatt. Die Mitarbeiter sprechen aber kaum Englisch, verstehen mich aber und zeigen nach hinten auf eine Tür. Die Tür liegt hinterm Tresen, davor stehen überall Kartons, es sieht nicht nach Toilette aus. Alle sind aber beschäftigt, der Bus soll ja schnell wieder zum Laufen kommen und ich gehe los. Wird schon werden, ne? Ich bin unsicher, drehe mich um, frag nochmal nach. Die Mitarbeiter sagen mir irgendwas auf Spanisch, was keine Ahnung. Mittlerweile weiß auch der ganze Laden Bescheid, was los ist. Ich muss auf Toilette. Das ist peinlich. Alle unterhalten sich irgendwie, lachen, sehen mich an, sprechen. Ich verstehe nichts und habe irgendwie Angst. Ich bin unsicher. Und merke, ich habe so ein ungutes Gefühl. Da kommt der Reisebegleiter mit einem grimmigen Gesicht auf mich zu. Nur noch im Unterhemd, damit sein Hemd nicht schmutzig wird. Er hat ja mit repariert. Er ist groß und kräftig und ölverschmiert und schwitzig, trägt so eine dicke Goldkette und ist tätowiert. Ja. Und jetzt steht er direkt vor mir und sagt sowas wie: Ich bring dich hin, bevor hier noch was passiert. Er grinst, führt mich zur Toilette. Ich gehe schnell rein und schließe ab und höre, wie seine Schritte immer leiser werden. Puh, endlich, Gott sei Dank. Wenige Minuten später komme ich wieder zurück und der Bus scheint wieder zu laufen. Jetzt grinsen mich alle an, ein bisschen schelmisch, aber freundlich. Der Reisebegleiter gibt mir zu verstehen, dass es sich noch waschen würde und dass wir dann weiterfahren. Und in der Situation war absolut nichts Böses, nichts Bedrohliches, gar nichts. Und trotzdem habe ich die Menschen verurteilt, habe gedacht, die wollen mir irgendwas Böses oder locken mich in irgendeinen Raum, wo sie sonst was mit mir machen. Es ist ja total bescheuert. Die waren gerade einfach alle im Stress und haben vielleicht deswegen nicht so freundlich geguckt, aber halt auch nur, weil sie wollten, dass der Bus schnell wieder funktioniert, damit halt unter anderem auch ich pünktlich ankomme. Und ich habe halt nichts verstanden, weil ich in ein Land gereist bin, dessen Landessprache ich nicht spreche, dessen Kultur ich nicht kenne. Freiwillig, weil ich das Land und genau die Menschen und seine Kultur kennenlernen wollte. Und dann vorverurteile ich die, weil ich nicht verstehe, was sie sagen und denke, sie würden irgendwas Schlechtes über mich reden. Also wenn ich da heute drüber nachdenke, dann muss ich wirklich mit dem Kopf schütteln, weil es einfach komplett unberechtigt war. Und das war halt in dem Moment auch nicht mein Bauchgefühl, das mich auf eine wirklich tatsächliche, unsichere oder merkwürdige Situation aufmerksam gemacht hat, sondern es war einfach nur der Einfluss von außen, von Medien, von Menschen oder vielleicht sogar von irgendwelchen Hollywood-Streifen, in denen halt Menschen als Latino-Schurken dargestellt werden, was halt einfach ja nicht zu pauschalisieren ist, nicht im geringsten. Und da wurde mir aber halt auch wieder bewusst, oder wird mir auch jetzt bewusst, welche Tragweite solche Bilder, solche Darstellungen und auch solche Aussagen haben. Und was mir auch wieder sehr, sehr klar wird, ist, wie wertvoll das Reisen für mich ist, weil mir das sonst nie an mir selbst aufgefallen wäre. Ich hätte das nie bemerkt, wie viel Vorurteil eigentlich in mir steckt und wie sehr ich Menschen völlig zu Unrecht in Schubladen gepackt habe. Und dafür bin ich einfach sehr dankbar, dass ich auch dieses Privileg habe, reisen gehen zu können, mir andere Länder und Orte anschauen zu können, neue Kulturen kennenlernen kann, neue Menschen kennenlernen kann, aber halt auch dabei ganz, ganz viel über mich selbst lerne. Und vielleicht kennst du das ja auch, vielleicht hattest du auch schon mal so eine Situation, wo du dich selbst bei was erwischt hast oder einfach beim Unterwegssein etwas ja gelernt oder wahrgenommen hast, dann schreib mir das doch gern an meine E-Mail. Das ist podcast@kompassundkaffee.de. Im dritten und letzten Teil der Guatemala-Rundreise, die eben nach dieser Episode mit ein bisschen Abstand veröffentlicht wird, geht's dann eben nochmal zu Wasserabenteuern, zu meiner absoluten Lieblingsunterkunft in Guatemala und auch zu kulinarischen Highlights. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Abonniere also gern auch den Podcast bei deinem Lieblingspodcatcher, damit du das auch nicht verpasst. Und dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag, wo auch immer du gerade bist, eine gute Zeit und bis bald.